Du willst als Sprecher oder Sprecherin überzeugen und damit Geld verdienen? Mit einer Stimme, die unter die Haut geht? Auf www.stimmdesign.com findest du meine Sprecherausbildung. Für Profis und Einsteiger, die ihre Stimme auf das nächste Level bringen wollen. Schau vorbei und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Und jetzt viel Spaß bei Good Vibrations Superkraft Stimme. Willkommen zu Good Vibrations, dem Podcast über die Superkraft Stimme. Ich bin Christoph Gallett, Sprecher und Stimmtrainer. Bis zu meinem 19. Lebensjahr war meine Stimme eher ein Hindernis. Ich nuschelte, sprach nasal und fühlte mich oft überhört. Doch heute ist die Stimme für mich ein kraftvolles Werkzeug zur Selbstheilung, das uns hilft, innere Blockaden zu lösen und die eigene Stimmung zu stärken. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Mein erster Gast ist Kati Kleff. Kati ist eine der bekanntesten Stimmen im Radio. Sie ist Podcasterin, Sängerin, Buchautorin und traumasensible Coachin. In ihrem Podcast Get Happy spricht sie über psychische und physische Gesundheit. In ihrem Buch Wie ich ich wurde spricht sie offen über ihre Lebensgeschichte und beschreibt, wie sie es geschafft hat, ihre traumatische Kindheit zu bewältigen. Und auch hier spielte die Stimme eine wichtige Rolle. Gemeinsam sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie die Stimme zu einem wertvollen Werkzeug werden kann, um sich selber besser wahrzunehmen und zu stärken.
Ich glaube, unsere Stimme hat unglaublich viel mit Präsenz zu tun. Also in einer Welt voller Ablenkung, in einer Welt voller Dopaminsucht, voller Social Media, voller Lärm, voller Reizüberflutung, sind wir alle eingeladen, wieder ins Hier und Jetzt und in diese Präsenz zu kommen. Und ich glaube, dass man diese Präsenz in der Stimme wahrnimmt.
Kati erzählt, welche Rolle die Stimme bei ihr hat und wie sie heute ihre Stimme nutzt. Freut euch auf inspirierende Impulse und praktische Tipps, um eure eigene Stimme als Superkraft für die Selbststärkung und Klarheit zu nutzen. Und jetzt geht's los. Wie geht's dir? Wie ist deine heutige Stimmung?
Es geht mir sehr gut, tatsächlich. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, lieber Christoph, weil es in unserer Biografie Parallelen gibt, was die Stimme angeht. Und weil ich finde, dass du da ein wunderbares Thema in die Welt bringst, das viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Weil ich glaube auch, dass unsere Stimme auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen auf unserer Reise des Lebens eine ganz enorme Rolle spielt. Mhm. Und deswegen freue ich mich total auf den Austausch mit dir und bin sehr gespannt, was wir alles so in die Welt bringen werden in diesem Gespräch.
Du hast ja eine Kindheit gehabt, das beschreibst du in deinem Buch. Die war traumatisierend und du hast nächtelang durchgeschrien und wurdest eigentlich nicht gehört, oder? Und trotzdem hat sich dann, oder gerade deswegen hat sich so eine starke Stimme entwickelt. Was denkst du?
Darauf gibt es keine kurze Antwort. Also ich habe mir darüber gerade in den letzten Jahren immer wieder viele Gedanken gemacht. Und vielleicht darf ich mal einsteigen mit einer spirituellen Ebene. Weil ich glaube, dass auf unserer Heilungsreise, besonders wenn wir in unseren ersten Lebensjahren keine sicheren Erfahrungen gemacht haben, wenn wir eher in einem bedrohlichen Milieu aufgewachsen sind und ja, einfach keine, sagen wir es mal umgangssprachlich, schöne Kindheit hatten. Und wir begeben uns auf diese Heilungsreise, dann glaube ich, gibt es in uns eine Instanz, eine liebende Intelligenz, irgendetwas, das will, dass wir ans Licht kommen, das will, dass wir heilen. Und das uns im Grunde genommen immer manchmal sanfter, manchmal auch ein bisschen fordernder immer in die richtige Richtung schubst, zum richtigen Zeitpunkt in gewissen Lebensphasen. Und dass ich ausgerechnet von meiner Stimme lebe seit vielen Jahren und auch heute ein ganz anderes Verhältnis zu meiner eigenen Stimme habe, ist in Bezug auf meine Lebensgeschichte ähnlich wie bei deiner. Es ist ja auch eigentlich total bemerkenswert, dass du heute Sprecher und Stimmtrainer bist, nachdem du 19 Jahre lang wahrscheinlich, unterstelle ich dir jetzt, recht auf Kriegsfuß standst mit deiner eigenen Stimme oder zumindest ein sehr disbalanciertes Verhältnis hattest. Und bei mir war es ähnlich. Genau, ich war das nicht gehörte Kind. Ich war das Kind, das verstummte, weil ich aufgrund häufiger traumatisierender Ereignisse oft in sogenannten Freeze-Zuständen gelandet bin. Das ist eine Überlebensreaktion unseres autonomen Nervensystems. Es ist eine Erstarrung. Und in Erstarrungszuständen schaltet unser Gehirn unser Sprachzentrum ab. Mhm. Das heißt, wir können dann nicht mehr schreien und wir können auch keinen Ausdruck finden. Also das heißt, ich war das nicht gehörte Kind. Ich war das Kind, das keine Stimme hatte, vor lauter Entsetzen und vor lauter Unsicherheit in dem Umfeld, in dem es aufgewachsen ist. Und genau wie du, und auch daran kann ich mich nicht erinnern, ich muss mich da auf die Aussagen meiner Mutter verlassen, hatte ich mit schweren Sprachstörungen zu tun in meinen ersten Lebensjahren. Ich muss unheimlich gestottert haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich hatte auch einen ziemlich starken S-Fehler. Ich konnte kein SCH sprechen. Und auch daran kann ich mich nicht erinnern. Deswegen ist es so bemerkenswert, dass ich heute Menschen erreichen darf, die in Resonanz gehen, und das wird dir vielleicht ähnlich gehen, diese Erfahrung zu machen, die in Resonanz gehen mit etwas in meiner Stimme. Also die den Podcast hören und häufig sagen, oh, ich fahre so runter, wenn ich nur deine Stimme höre. Mhm. Und es ist doch wunderbar, dass ich so ein Geschenk in die Welt geben darf für etwas, wo ich ja gar nichts für getan habe. Das ist ja keine, die Arbeit an der Stimme ist ja keine, wie ich arbeite jetzt hart an meiner Karriere, sondern es ist ja ein sehr liebevolles Verhältnis, eine sehr liebevolle Beziehung zur eigenen Stimme und eine, die ich aber auch erst entwickeln musste in den letzten Jahren.
Wann war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, deine Stimme kann was, was andere nicht können, beziehungsweise da trage ich etwas Besonderes in mir?
Ich glaube, richtig bewusst ist mir das erst seit ein paar Jahren.
Ja.
Ich würde sagen, wahrscheinlich erst in den letzten 4-5 Jahren, wo ich auch die Stimme bewusst als Instrument einsetze, um mein Gegenüber zum Beispiel zu beruhigen oder noch mehr in meine eigene Präsenz zu kommen. Gesungen habe ich schon als Kind gerne. Und heute weiß ich, warum ich das getan habe, weil Singen uns beruhigt. Singen steuert unser parasympathisches Nervensystem an. Also Singen ist sehr heilsam. Und irgendwann, ich hatte immer einen sehr tiefen Zugang zur Musik, also auch mehr als durchschnittlich, würde ich sagen. Ich habe nicht einfach Musik im Radio gehört, sondern ich habe Musik schon in ganz jungen Jahren studiert. Also ich habe Texte rausgehört und übersetzt und ich wollte wissen, was die Botschaft ist. Ich habe sehr außergewöhnliche Musik auch gehört für mein Alter. Ich habe schon mit 11 Pink Floyd gehört und The Smiths mit 12 und so. Also eher so, ja, so Deep Dive Bands. Jetzt nicht so diese Unterhaltung, die man damals im WDR hörte, sondern es war schon eher sehr aussagekräftiger Sound. Und in den Jahren darauf, ich bin dann in einer Band gelandet, mit 16 das erste Mal durch, ich setze das in Anführungsstriche Zufall, habe ich dann immer wieder in Bands gesungen und habe, glaube ich, mir fehlte ja zu dem Zeitpunkt in meinem Leben total das Bewusstsein dafür, was ist. Ich habe halt einfach gelebt und hatte mit meinen Symptomen und meinen Traumafolgen, meinen Problemen, meinen psychischen Ausschlägen zu kämpfen. Aber ich war da überhaupt noch nicht in der Lage, Zusammenhänge herzustellen oder ein Bewusstsein dafür zu haben, was da eigentlich mit mir los ist. Aber was ich deutlich gemerkt habe, war, ich konnte in einer sehr depressiven Verstimmung auf eine Bühne gehen und bin nach 2 Stunden von der Bühne runtergekommen, nachdem ich 2 Stunden gesungen hatte, und war ein anderer Mensch. Und im Laufe meiner Radiokarriere und auch meiner Sprecherlaufbahn dann, ich habe ja auch wie du viel fürs Fernsehen gesprochen und tue das heute immer noch, war das ähnlich. Das Sprechen und dieses sehr in Verbindung zu sein mit der eigenen Stimme hat mich einfach unglaublich ins Hier und Jetzt geholt und beruhigt. Und so breitete sich die Stimme in allen möglichen Lebensbereichen aus. Deswegen kann ich gar nicht sagen, es gab so diesen einen Punkt oder dieses eine Alter, in dem ich das kapiert habe. Das Bewusstsein für die die Power in meiner Stimme oder vielleicht auch die Frequenz, die Menschen berührt, weil auch ich denke sehr in Frequenzen. Das ist mir erst in den letzten 4, 5 Jahren, ich würde mal sagen, so auf der, in der sehr intensiven Zeit meiner eigenen Heilungsreise, da ist mir das erst bewusst geworden. Das ist wirklich, dass das was macht mit den Menschen und dass das ein wunderbares Geschenk ist und dass ich das gerne in die Welt gebe.
Ja, das heißt, du hattest gar nicht klassischen Gesangsunterricht, nee, sondern du bist da intuitiv entlang gegangen.
Ja, ich hatte tatsächlich in meinem Leben eine Gesangsstunde, die hat mich zutiefst verwirrt, weil ich nicht verstehen konnte, was es bedeutet, dass ich mir vorstellen soll, dass ich über meinem Kopf einen Staubsauger habe. Und dann, und das ist auch ganz interessant, finde ich, für Menschen, die häufig zu tun haben mit Heiserkeit oder Stimmbandentzündung, Kehlkopfentzündung, auch das war in meinem Leben immer wieder ein großes Thema. Und auch heute würde ich sagen, dass es sehr viel mit hohem emotionalen Stress zu tun hatte oder überhaupt mit Stress in meinem eigenen Organismus. Und im Zuge einer Stimmbandentzündung hatte ich mal, ich glaube, 2, 3 Stunden bei einer Logopädin. Das war allerdings sehr hilfreich, weil ich da das erste Mal verstanden habe, was das Zwerchfell ist. Und welche enorme Rolle das Zwerchfell spielt bei Gesang und bei Sprache. Und dann habe ich angefangen, mich auch mit Atmung zu beschäftigen und mich mit tiefer Bauchatmung zu beschäftigen und auch mit dieses Zwerchfell zu trainieren und diesen Muskel halt nach unten mal anzuspannen. Übungen einfach. Und das war sehr hilfreich. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit dir drüber spreche, würde ich sagen, dass da auch zum ersten Mal eine Neugier in mir entstand, mich überhaupt mal mit meinem eigenen Körper zu beschäftigen. Und zwar nicht auf der Ebene, wie sieht er aus, wie kann er möglichst schlank, schön und trainiert und ewig jung sein, sondern auf einer Ebene, Wahnsinn, wie faszinierend ist es eigentlich, das Zwerchfell, auch mal die eigenen Stimmbänder auf einer Aufnahme zu sehen. Also wer schon mal bei einem Phoniatriker war, also Phoniatrieärzte sind HNO-Ärzte, die nur auf Stimmbänder spezialisiert sind. Die haben dann so eine Mikrokamera und die schieben sie dir dann in den Rachen. Das ist nicht so ganz angenehm. Aber dann sieht man mal diesen winzigen, kleinen, genialen Muskel. Diese Stimmlippen, die vibrieren. Und wenn man sich dann Opernsänger anhört, die ganze Säle beschallen können, dann ist das doch schon einigermaßen faszinierend, zu was dieser kleine Muskel und dieser Resonanzkörper, der wir sind, in der Lage sind.
Ja, genau. Und du hast gerade von Frequenzen gesprochen.
Ja.
Wir wissen ja, es gibt die Quantenphysik, es gibt Joe Dispenza und es gibt so etwas wie ein Energiefeld. Ich habe damit sehr viel intuitiv gearbeitet, aber ich glaube, du kennst ja Joe Dispenza mittlerweile auch persönlich durch deine Interviews und auch durch deine Retreats bei ihm, dass du das ein bisschen besser erklären kannst, was ist denn jetzt diese Frequenz und was passiert denn da mit der Stimme?
Hi, 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 pressure is high, ob ich das besser erklären kann. Ich möchte mal einen anderen Herrn zur Hilfe ziehen, weil ich finde, dass der das ganz wunderbar zusammengefasst hat. Und zwar nicht nur, was Frequenzen angeht, auf der unsere Stimme stattfindet tatsächlich, sondern die Frequenz, die wir als feinstoffliche Wesen, die wir sind, also wir bestehen ja, wir glauben ja immer, wir sind Materie, aber de facto sind wir es nicht, sondern wir bestehen zu 99,9, ich weiß die Stellen hinterm Komma nicht, bestehen wir aus Atomen und zwischen Atomen besteht leerer Raum. So. Und es gab in den 90er Jahren einen Psychiater namens David R. Hawkins, und der hat ein Modell entwickelt, was ich super hilfreich finde. Und das ist das Modell der 17 Bewusstseinsebenen. Und Hawkins hat nichts anderes gemacht, als unsere Emotionen Frequenzen zugeordnet. Das heißt, es gibt Emotionen, wenn wir in diesem State, in diesem Status sind, schwingen wir auf eher niederen Frequenzen. Und dann gibt es Emotionen, da schwingen wir auf eher hohen Frequenzen. Also nach Hawkins sind die niedrigsten Frequenzen, auf denen wir schwingen können, die Frequenzen von Scham, Schuld, Trauer, Ärger, Neid und so weiter. Dann gibt es so eine Range von einem relativ neutralen Zustand. Da sind wir dann in so einem Bereich von 300. Also er ordnet diesen Frequenzen Zahlen zu. Scham ist, glaube ich, 20, Schuld ist 40, also ist schon relativ niedrig. Dann gibt es einen neutralen Bereich und dann gibt es einen sehr hochschwingenden Bereich. Und dann sind wir in den Zuständen von Liebe, Dankbarkeit, Freude, Vergebung, Akzeptanz. Und da sind wir dann so in 400, 500, 600er Ebenen. Also empfehle ich jedem mal zu googeln, sich dieses Modell irgendwie als Bild auszudrucken und sich in die Küche zu hängen, weil es einfach total hilfreich ist, in der eigenen Selbstreflexion immer mal wieder einzuchecken, auf welcher Frequenz schwinge ich denn gerade? Wo würde ich mich gerade einordnen? In welchem emotionalen Zustand bin ich? Und die Idee hinter den Frequenzen, und letztendlich versucht ja Joe Dispenza nichts anderes als das, er versucht die Menschen in seinen Meditationen auf eine extrem hochschwingende Frequenz zu bringen. Im besten Fall auf die Frequenz von Dankbarkeit und Liebe. Ja? Und wenn wir diesen feinstofflichen Körper, der wir sind, auf eine hohe Frequenz bringen, sage ich jetzt mal. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Stimme nicht da so ein bisschen ihre eigenen Gesetze hat, ehrlich gesagt. Aber jetzt bleiben wir mal auf der körperlichen Ebene. Dann hat das Auswirkungen auf unser Umfeld. Also wir werden praktisch, ich weiß, ich habe den Dispenza in einem Interview mal gefragt, die Leute wollen immer wissen, ja, was kann ich tun? Und das sagt er auch in seinen Retreats. Und seine Antwort ist, geh raus und lebe vor, wie es auch sein kann. Also sprich, anstatt Menschen immer wieder beeinflussen zu wollen und ihnen zu sagen, du musst dies machen und du musst jenes machen, be the change. Also lebe vor, was es bedeutet, auf einer hohen Frequenz zu sein, weil Menschen bemerken die Unterschiede und es wird dir genauso gehen. Du wirst mit Menschen zusammenkommen und zu tun haben, deren Präsenz du sehr angenehm empfindest. Es zieht dich dort irgendwie hin. Und es wird Menschen geben, auf deren Frequenz du vielleicht ein bisschen allergisch reagierst oder du denkst, ah, tu mir irgendwie keine Ahnung, irgendwas ist mit, ohne das zu bewerten, ohne zu sagen, das ist ein schlechter oder böser Mensch, aber irgendwas können wir wahrnehmen, was uns von diesem Menschen vielleicht eher abbringt oder so entfernt. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Frequenzen zu tun. Und die Frequenzen der Stimme, und da finde ich den Zusammenhang zwischen wirklich großen Stimmen und deren Biografien immer ganz interessant, weil die meisten großen Sängerinnen, also die wirklich Ausnahmesängerinnen im Rock-Pop-Business, die ich kenne, haben alle eine traumatische Kindheit gehabt. Durch die Bank weg. Jetzt würde es das Feld aufmachen, okay, was hat Frequenzen und Trauma mit Stimme zu tun, mit Ausdruck? Darauf kann ich dir noch keine valide wissenschaftliche Antwort geben, aber ich bin sehr sicher, es hängt miteinander zusammen. Pink, Christina Aguilera, Celine Dion, Mariah Carey, also alle die, weißt du, die über eine Range von 4 Oktaven, also Stimmen, die einfach so einzigartig sind auf der Welt.
Ja.
Jede, Kelly Clarkson, jede von denen hatte eine schwer traumatische Kindheit. Und das finde ich doch schon bemerkenswert. Und habe übrigens in dem Moment, wo ich es sage, apropos Frequenzen, ist mittlerweile so mein Gradmesser für wahr, also für meine persönliche Wahrheit, die muss nicht für jeden stimmen. Ich habe dann immer eine Gänsehaut am ganzen Körper, also sprich, wow, die Frequenz erhöht sich.
Ja, das ist interessant, weil ich glaube, was Joe Dispenza ja auch sagt, ist, dass wir unsere Gedanken mit unserem Herzen in Einklang bringen müssen. Und du kennst das vielleicht, wenn Menschen dir begegnen und unter dem, was sie sagen, liegt etwas anderes.
Ja.
Das heißt, das Gefühl darunter, das ist nicht das, was mitschwingt.
Ja.
Genau. Und meiner Erfahrung nach, und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ist, wenn ich mich selber in einen positiven State bringe, beziehungsweise umgekehrt gewisse Töne singe oder Töne, dann kann sich was in meiner Schwingung verändern. Könnte es nicht sein, dass der Gedanke durch die Stimme sich bahnt, seinen Weg findet und dadurch eine gewisse Ausstrahlung in den Raum bringt, von der sich Menschen angezogen fühlen oder nicht?
Ja, ich würde den Begriff Gedanke, glaube ich, durch etwas anderes ersetzen. Vielleicht durch Botschaft oder Wahrheit.
Ja.
Weil, das finde ich super interessant, was du da gerade geteilt hast, es gibt Stimmen, die ganz objektiv betrachtet unglaublich gute oder schöne Stimmen sind. Aber manchmal schwingt etwas anderes mit. Und das hat was, ich habe jetzt so eine spezielle Frauenstimme im Ohr. Ich würde sowieso den Namen niemals sagen. Ich weiß aber die Sprecherin auch gerade nicht. Aber mir fällt gerade, ich habe eine Frauenstimme im Ohr, die eigentlich objektiv betrachtet eine sehr angenehme Frauenstimme ist. Aber darunter ist was Manipulatives. Mhm. Und das nehme ich zum Beispiel wahr. Mhm. Aber das ist für mich kein Gedanke, sondern ist eher genau das, was du sagst, was darunter liegt.
Ein Gefühl. Eine Grundstimmung.
Eine Wahrnehmung, ein Gefühl, irgendetwas liegt darunter und das lässt mich wachsam werden. Mhm. So. Weil manchmal gibt es auch so einschmeichelnde Stimmen, die eigentlich angenehm sind. Wenn man viel Meditation, unterschiedliche Meditationen hört, dann nimmt man das manchmal wahr. Mhm. Und da liegt was drunter, man denkt sich, nee.
Da stimmt dann die Intention nicht.
Wahrscheinlich
oder vielleicht so dieses, ich möchte gut klingen oder ich möchte jetzt etwas dir,
ja, das ist
quasi
gut.
Ich möchte dir etwas verkaufen.
Ja.
Und das ist vielleicht das, was du dann auch wahrnimmst in diesen Stimmen, oder?
Ja, da fällt mir jetzt, ich glaube, das darf ich sagen, weil das ist einfach schon Ewigkeiten her, wobei ich weiß gar nicht, gibt es das heute noch? Ich erinnere mich zum Beispiel an Susi aus Herzblatt.
Ja.
Und ich bin sicher, der armen Dame, ich weiß ihren Namen nicht, die liebe Sprecherkollegin, haben Regisseure gesagt, dass sie besonders sexy klingen soll und besonders, ja, wer soll denn jetzt? So. Und das ist aber nicht authentisch, das ist nicht sie. Und das spürt man einfach deutlich. Mhm. Und deswegen würde ich dir recht geben, dass eine gewisse Authentizität, ich glaube, eine Stimme, die wirklich tief berührt, braucht Authentizität. Mhm. Also als ich zum Beispiel du hast mir ja netterweise den Trailer zu deinem Podcast schon vorher geschickt und ich habe dich auf dem Kopfhörer gehabt und der Trailer läuft los und du hast noch keine 6 Worte gesprochen und ich kriege eine Gänsehaut am ganzen Körper. Also etwas in mir geht sehr stark in Resonanz mit deiner Botschaft und mit deiner Stimme. Es ist aber vor allem die Botschaft, die unter der Stimme liegt.
Ja, ja.
Das heißt,
das ist vielleicht auch die Begeisterung. Die Begeisterung, die drunter schwebt für dieses Thema, was mich so fasziniert und was dich wahrscheinlich auch so fasziniert. Das heißt, es gibt anscheinend schon so etwas, wo man sagt, ja, da haben wir eine Verknüpfung oder nicht. Mhm. Und in dem Fall ist es die Stimme. Was ich ja spannend finde, ist, dass die Stimme ja nicht nur nach außen wirkt, sondern dass wir bewusst mit bestimmten Tönen uns in gewisse Schwingungen bringen können. Mhm. Dass wir es schaffen können durch helle Töne, ich weiß nicht, ob du das selber schon bemerkt hast oder weißt, diese ganz hohen Töne in der Kopfresonanz, die machen freundlich. Also die machen nicht nur freundlich nach außen, sondern die wirken auch freudebringend. Mhm. Ja, das heißt, dass das eben gewisse Bereiche im Gehirn aktiviert, die dann wieder was rausholen. Mhm. Und genauso gibt es aber diese tiefen Stimmen, die uns dann wieder runterbringen. Und das ist das Spannende, dass wir so eine Art Stimmungsmacher für uns selber haben. Kennst du das selber, dass du dass du gerade aufgelegt bist, irgendetwas in eine bestimmte Richtung zu singen, um in ein gewisses Gefühl zu kommen?
Also ich würde eher sagen, weil ich mich tatsächlich, da bist du sehr viel fachmännischer als ich mich damit tatsächlich noch nie mit dem Tönen beschäftigt habe. Ich weiß ganz kurz ausgedrückt nur, dass wenn ich singe, geht's mir besser. Also das heißt, wenn ich irgendwie traurig bin, ich habe mal gehört, man kann nicht gleichzeitig Angst haben und singen oder man kann nicht gleichzeitig traurig sein und singen, wobei ich dann nicht ganz sicher bin. Zumindest braucht dieser Wechsel ein paar Momente. Aber ich weiß, wenn ich ziemlich down bin oder eher in einer niederen Frequenz. Und ich finde es auch wichtig übrigens, das möchte ich an dieser Stelle mal kurz einwerfen. Wir haben so diese starke Tendenz, Emotionen in gut und schlecht zu unterteilen. Mhm. Es gibt gute Emotionen und schlechte Emotionen. Mhm. Das ist Blödsinn. Mhm. Es gibt Emotionen, Punkt.
Ja. Ja.
Und Angst ist keine schlechtere Emotion als Freude, so, sondern es sind einfach Emotionen, die uns zu Menschen machen. Und ich finde es wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, mir stellst du echt die Nackenhaare auf, wenn ich immer wieder sehe bei Social Media, so wirst du deine Ängste los. Wir werden unsere Ängste nicht los. Und solange wir leben, soll das auch bitte so sein, weil die Angst eine wichtige Funktion für uns erfüllt. Sie warnt uns nämlich vor Gefahren. Trotzdem können wir natürlich lernen und dürfen wir auch lernen, unsere Angst eher als Teil von uns zu begreifen und uns nicht mehr wegschwemmen zu lassen von unseren Ängsten. Aber diese Haltung und diese Anmutung, wir müssen alle nur noch in guten Emotionen sein, ist toxische Positivität, meiner Meinung nach. Weil wir sind Menschen, wir dürfen traurig sein, wir dürfen uns einsam fühlen, wir dürfen Angst haben und wir dürfen wütend sein. Und wir müssen nicht die ganze Zeit wie Einhörner über die Wiese galoppieren. Das ist einfach, glaube ich, das Gegenteil von Authentizität.
Genau, da gebe ich dir ganz, ganz recht, weil wir, glaube ich, oder was auch mittlerweile relativ bewiesen ist, dass wir nur, wenn wir unsere Gefühle, die wir eben eher ablehnen, annehmen und damit dann arbeiten, dass wir dann auch das Positive fühlen können, weil das ja auch alles Anteile sind, die wir haben.
Genau.
Und das ist in der Stimmarbeit, finde ich, auch immer ganz schön, weil welche Gefühle sind es denn, die berühren? Es sind ja oftmals die Gefühle, die berühren, die eben vielleicht gerade nicht die sind, die wir unbedingt als angenehm empfinden. Also ein Liebeslied zu schreiben oder ein trauriges Lied zu schreiben, das kommt ja dann an. Und das ist ja genau das, was, glaube ich, durch die Stimme mitschwingt. Und mein Umgang damit ist eben, ich merke zum Beispiel, hinter dieser Stimme, mit der ich jetzt arbeite, da liegt noch was anderes. Und ich muss gar nicht wissen, was genau das Problem ist, aber ich merke, irgendwas ist da, was da noch stört. Dann kann sich das relativ schnell in was Neues verwandeln, nämlich in ein komplett neues Gefühl und von Freude, von Erleichterung und auch diese Erleichterung, ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn man mal sich zutraut, einfach traurig zu sein. Dass das ja, oder sich zu schämen. Das Scham, wenn man sie loslässt, in diesem Moment ja auch sich dann verflüchtigt.
Ja, ich sage immer, die Emotion an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir sie nicht wollen.
Dass wir sie bewerten.
Wir bewerten sie und wir wollen sie nicht. Also sprich, wenn ich zum Beispiel mit Klienten arbeite, dann Schuld spielt natürlich ein großes Thema immer wieder, auch bei Trauma, Schuld und Scham. Und dann frage ich manchmal, okay, wäre es in Ordnung für dich, dass es da einen Anteil in dir gibt, der sich schuldig fühlt?
Mhm.
Also ich versuche ein bisschen Raum zu schaffen zwischen diesem Anteil in uns, der sich schuldig fühlt, und uns als bewusstes Gewahrsein. Also sprich, wir sind, das ist ja das Anliegen in jeder Psychotherapie, in jeder Art von Therapie, in jeder Heilungsreise, die Identifikation mit Gedanken und Gefühlen aufzulösen. Also sprich, immer bessere Beobachter zu werden unseres eigenen Denkens, Handelns und Fühlens. Und es ist etwas völlig anderes, wenn wir von unserer Schuld, unseren Schuldgefühlen komplett eingenommen sind und nichts anderes mehr wahrnehmen und das nur loswerden wollen. Oder ob wir es schaffen, einen Raum zu kreieren zwischen uns und diesem Anteil, der wahrscheinlich aus unseren ersten Lebensjahren herrührt. Und diesen Anteil mal betrachten, der sich da schuldig fühlt, und mehr über den erfahren.
Ja.
Warum fühlt er sich denn schuldig? Und was braucht denn dieser Anteil? Und weiß der, dass es dich gibt? Und ist da noch was anderes, während da ein Anteil in uns ist, der sich schuldig fühlt? Und das ist doch schon ein enormer Unterschied.
Genau. Und in dem Moment, glaube ich, kann sich dann die Stimme auch befreien. Wenn wir es schaffen, all das anzunehmen, so wie wir sind.
Und, das glaube ich auch, ja.
Ich habe es mir natürlich angehört, dein Buch, logischerweise, weil ich ein total auditiver Mensch bin.
Ich auch.
Ich habe mir dann deine erste Folge Get Happy angehört und ich habe mir die letzte jetzt angehört.
Interessant.
Die vorletzte, ja. Zum damaligen Zeitpunkt die letzte. Und ich habe da tatsächlich einen Unterschied festgestellt.
Das glaube ich. Ja. Erzähl.
Meine Frage zuerst ist, inwieweit hat dich denn die Traumaarbeit oder die Arbeit mit dir selbst oder auch die Arbeit am Buch, wie hat die dich denn geprägt?
Enorm.
Der Stimme. Auch.
Enorm. Also super interessant. Das müsste ich tatsächlich auch mal machen. Ich müsste mir, weil ich habe ja im Oktober 4. Geburtstag gehabt, 2,5 Millionen ja. Downloads und Streams bis heute.
Das war mit Max Götzler, glaube ich. Gell?
Max Götzler, genau.
Götzler, genau.
Ja, genau, Oktober 2020. Müsste ich mir auch mal anhören. Ich denke, dass ich zu der Zeit, als der Podcast losging, auf meiner ganz persönlichen Entwicklungsreise oder Entfaltung noch in Transition war. Also ich war noch in Verwandlung, in Veränderung und bin heute überhaupt nicht mehr der Mensch, der ich 2020 war. Mhm. Weil wir uns ständig weiterentwickeln. Das ist ja auch ein großer Irrglaube in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche, dass wir glauben, wir erarbeiten uns einen gewissen Status quo. Und dann sind wir erleuchtet und dann ist alles geil und dann sind wir fertig. Dann sind wir angekommen. Fakt ist, wir kommen nie an, solange wir leben. Sondern wir entwickeln uns weiter. Wir machen einen Wachstums... Ich habe jetzt erst wieder einen unglaublich schmerzhaften Wachstumsschub hinter mir. Ich hatte für eine für mich sehr aus dem Nichts kommende Trennung in meinem Leben von einem Menschen, der mir sehr, sehr viel bedeutet hat und auch immer noch viel bedeutet. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber das Leben, das Universum, Gott, wer auch immer, hat mich gezwungen, in eine nächste Wachstumsphase einzutreten. Und ich habe meinen nächsten Wachstumsschub gehabt. Und das war seit 2020, würde ich mal sagen, wieder der erste große. Also ich hatte in den letzten 4 Jahren eine wirklich sehr angenehme Zeit, die war jetzt mal von ein paar Aspekten im Pandemiegeschehen abgesehen. Aber generell würde ich sagen, hatte ich eine sehr angenehme Zeit. Das Leben war für mich auf persönlicher Ebene sehr leicht und auch auf beruflicher Ebene. Ich hatte eine gute Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Leben nicht linear ist, sondern dynamisch. Und dass es immer wieder Phasen gibt, in denen dürfen wir ausruhen. Es gibt Phasen, in denen ernten wir und es gibt Phasen, in denen säen wir. Es gibt Phasen, wo der Acker komplett umgewälzt wird und alles in Trümmern liegt und daraus entsteht wieder etwas Neues. Und das, um auf deine Frage zurückzukommen, das kann ich aber ehrlich gesagt gar nicht selber so richtig beurteilen. Ich glaube, dass das leichter ist für Außenstehende, bin ich sehr sicher, dass dieser Mensch, der ich nochmal neu geworden bin in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, Evolution endet ja nie, auch wenn es Ruhephasen gibt, auch Auswirkungen auf meine Stimme hat. Aber das ist nichts, was mir bewusst wäre. Ich merke es manchmal, wenn ich Anmoderationen für den Podcast einspreche oder auch wenn ich was fürs Fernsehen mache, einfach wenn ich so meiner Sprechertätigkeit nachkomme. Ich glaube, und ich glaube, das ist vielleicht die konkrete Antwort auf deine Frage, ich glaube, unsere Stimme hat unglaublich viel mit Präsenz zu tun. Also in einer Welt voller Ablenkung, in einer Welt voller Dopaminsucht, voller Social Media, voller Lärm, voller Reizüberflutung, sind wir alle eingeladen, wieder ins Hier und Jetzt und in diese Präsenz zu kommen. Und wenn es uns gelingt, sehr in Kontakt mit uns zu sein oder mit unserem Gegenüber, ich empfinde dich auch als sehr präsent und ich empfinde mich im Zusammenspiel mit dir in diesem Moment als sehr präsent, dann denke ich beim Sprechen auch gar nicht, sondern da ist eine Kohärenz zwischen Herz und Hirn. Also meine Gedanken überschlagen sich nicht und deswegen überschlägt sich meine Sprache nicht, sondern ich bin im Hier und Jetzt mit dir in der Begegnung und in der Verbundenheit im Austausch. Und ich glaube, dass man diese Präsenz in der Stimme wahrnimmt.
Ja, und das ist ja auch der Punkt, wenn ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist auf einer Hochzeit und dann sagt jemand etwas, eine Rede hält jemand oder auf einer Beerdigung und dann kommen so diese wahren Worte, so ganz vom Herzen. Mhm. Und dann bricht plötzlich die Stimme. Und das ist dann oftmals dieser Moment, wo ich so den Eindruck habe, so und jetzt kriege ich Gänsehaut. Weil da ist jetzt nichts mehr geschönt, da ist jetzt nichts mehr, da ist jetzt nur noch das Gefühl, die Emotion. Und da berührt uns ja die Stimme auch ein Stück. Mhm. Und was mir bei dir aufgefallen ist damals oder jetzt in dieser Zeit, und da habe ich den Verdacht, und da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, dass deine Stimme ein bisschen weiter geworden ist. Mhm. Dass du mehr Obertöne entwickelt hattest, dass du mehr Weite im Kehlkopf entwickelt hattest. Und ich weiß ja, darüber spricht auch die Dami Schaf, mhm, dass wir uns ja zusammenziehen muskulös, wenn wir verspannt sind oder wenn wir Traumata haben. Weil Traumata sich ja im Gewebe abspeichern. Kannst du dazu etwas sagen?
Also ich kann immer nur über mich sprechen, weil ich bin, mhm, keine Traumatherapeutin, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich bin eine Betroffene von Traumafolgen gewesen, lange Zeit. Und was ich erst im Nachhinein verstanden habe, ist, dass wenn wir in unserer Kindheit in Zuständen von hohem traumatischen oder oxidativen oder toxischen Stress sind, also sogenannter Hochstress, im Grunde genommen kontinuierlich in einem Überlebensmodus, dann wird das ein bisschen die Grundkonfiguration unseres Nervensystems, unseres Körpers und unserer Biochemie. Das heißt, das ist unser Normal. Also dieser Cocktail an Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol, diese ganzen Stresshormone, das ist unser Normal. Das wird unsere Komfortzone, unser Zuhause, unsere Idee von Leben. Ja? Das heißt, wir merken das im späteren Erwachsenenleben gar nicht, dass das nicht normal ist, weil wir kennen es nicht anders. Wir kennen nur Anspannung, aber wir kennen keine Entspannung. Und wenn der Körper chronisch in diesen Hochstresszuständen ist, dann erholt sich der Muskeltonus auch über Nacht nicht. Das heißt, erst die Arbeit an meinem Nervensystem, also erst die Trauma-Integration ist ja ein irre komplexer Prozess, ist ja nicht ein 5-Punkte-Programm, das wir mal eben so kurz in 3 Monaten machen, sondern es ist ein unglaublich komplexer Prozess, der ganz viele unterschiedliche Ebenen abdeckt, ganz viele unterschiedliche Zahnräder, die da ineinander greifen. Aber ich mach's mal kurz. Die Arbeit und das Verständnis für mein Nervensystem und an meinem Nervensystem durch Veränderungen in kleinen Schritten. Die Meditation hat bei mir eine immense Rolle gespielt. Und zwar nicht nur Joe Dispenza. Ich habe Joe Dispenza ganz lange gar nicht machen können. Das mache ich erst seit 3 Jahren. Es war lange Zeit für mich nicht das Richtige. Mehr in Verbundenheit zu gehen mit der Natur. Jetzt dann aufs Land zu ziehen vor 1,5 Jahren. Immer weniger Toxine in meinen Körper zu lassen. Und damit meine ich nicht nur Alkohol, Zigaretten und Sonstiges, sondern damit meine ich auch mediale Gifte durch Horrorserien oder Horrornachrichten oder was auch immer. All das bedeutet für mich Arbeit am Nervensystem. Ich habe mich sehr intensiv mit Schlafhygiene beschäftigt. Schlaf ist bis heute meine absolute Religion. Jeder, der mit mir befreundet ist, weiß das. All das spielte eine enorme Rolle und diese Entspannung dann auch auf muskulärer Ebene, die sich natürlich auch auf die Stimmbänder auswirkte, war ein Nebeneffekt. Aber der Hauptweg führte übers Nervensystem. Mhm. Also die Arbeit am Nervensystem, den Körper rauszuholen, auch zum Beispiel aus toxischen Freundschaften oder toxischen Beziehungen, oder auch aus der eigenen toxischen Familie. Also ich hatte lange Zeit keinen Kontakt zu meiner Mutter und das war in meiner Heilungsgeschichte wirklich essentiell, diese 2,5 Jahre. Weil mein Organismus, und damit meine ich immer Körper, diese Zeit gebraucht hat, um mal rauszukommen aus diesen Stresszuständen. Mhm. Also wirklich mal, ich habe auch 1,5 Jahre lang einen großen Bogen um alles gemacht, was mit Beziehungen zu tun hat. Ich habe mich von ganz vielen Freunden distanziert. Ich habe viele Sachen aufgehört zu machen, die ich lange Zeit gemacht hatte. Das alles war für mich Arbeit am Nervensystem. Und mit dieser Arbeit am Nervensystem entspannte sich über einen Zeitraum von, ich würde sagen, ja, 3-4 Jahren der Körper und dieses, jetzt sind wir bei Dami Scharf, diese eingefrorenen Körpererinnerungen, diese Speicherung konnten abfließen. Und dann sind auch Muskelverspannungen aus meinem Hals, Schulterbereich sind einfach verschwunden. Aber nicht über Nacht, sondern ja, das war ein langer Prozess.
Das ist Step by Step.
Und die Stimmbänder haben da mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt.
Aber du nimmst es selber gar nicht so wahr, sondern das ist etwas, die Stimme für dich, etwas Selbstverständliches, was du nutzt, ohne jetzt zu sagen, da lege ich jetzt besonderen Wert drauf und arbeite damit, indem ich jetzt die Schule, sondern das ist halt auch dabei, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Das würde ich so nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also was ich schon mache, ist, ich vermeide es zum Beispiel, in lauten Restaurants zu sein.
Ja.
Weil ich weiß, es ist für die Stimme der absolute Killer, über eine laute Restaurantatmosphäre drüber zu brüllen.
Mhm.
Ich rauche nicht mehr. Ich esse abends nicht spät. Ich vermeide alles, was den Stimmbändern schadet, wenn es irgendwie geht. Mhm. Ich trinke so gut wie überhaupt keinen Alkohol mehr. Ich merke zum Beispiel, hier ist die Luft relativ trocken. Deswegen habe ich hier so einen ganzen Liter Wasser stehen. Also das heißt, ich trinke viel und versuche, die Stimmbänder feucht zu halten. Aber was ich nicht tue, ist, ich bilde die Stimme nicht.
Ja.
Ich mache natürlich, wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen über so Atemübungen oder Tönen, das mache ich immer wieder. Ja. Aber ich immer dann, wenn ich merke, mein Nervensystem fährt hoch.
Ah ja, dann nutzt du das.
Dann hilft mir die Stimme runterzufahren. Und zwar in einem ganz, kann jeder sofort jetzt zu Hause nachmachen, ist ganz, ganz easy. Indem ich zum Beispiel einfach mich hinsetze, gerade und die Füße auf die Erde tue und die Wirbelsäule lang mache und tief durch die Nase einatme. Und über die Ausatmung Töne.
Ja.
Und ich bin sofort ruhiger.
Da gibt es ein Video von dir, wo du das machst vorher.
Ja.
Das ist sehr spannend und man sieht so richtig die Entspannung bei dir und auch die Freude daran. Das hat mich sehr beeindruckt, dass du das auch während deines Konzerts machst.
Ja, auf der Bühne, genau.
Ja, auf der Bühne. Und
lächeln dazu übrigens auch, finde ich ganz wichtig. Ja, signalisiert im Gehirn Entspannung.
Ja.
Also durch die Nase einzuatmen, bitte sowieso nie durch den Mund. Also das ist ja auch, wenn es irgendwie geht, das vermeiden.
Mhm.
Oder ich mache zum Beispiel auch manchmal auch wieder leichtes Lächeln, tiefe Nasenatmung.
Genau, und da tust du schon deine ganzen Resonanzkörper im Endeffekt überall aktivieren.
Deine, ach, guck mal, siehst du?
Deine,
intuitiv.
Genau, deine Kopfresonanz, deine Brustresonanz, deine Beckenresonanz. Und damit kommt überall Vibration hin und damit schaffen wir es, unser Gewebe so ein Stück in Schwingung zu bringen. Und da sehe ich ja auch den, wenn man davon ausgeht, dass wir Stimme ist ja Atem, in Schwingung gebrachter Atem. Der Atem ist natürlich so die Grundlage. Was bei der Stimme noch so die Superkraft ist, dass wir wirklich ganz tief in Gewebe hineinkommen können.
Mhm.
Und dass wir so intuitiv manchmal auch so echt so das Stöhnlaute loslassen, die uns aber in der Schule oftmals schon verboten wurden.
Ja.
Also gähnen, ächzen, stöhnen. Das ist das Beste, was man machen kann.
Stressabbau auch.
Das ist totaler Stressabbau. Das sind Dinge, die kann man relativ leicht einbauen oder einfach mal machen. Und ich weiß nicht, ob zu dir auch Menschen kommen in dein Trauma-Coaching, in dein traumasensibles Coaching, die sagen, sie können nicht singen oder sie haben keine Stimme, die da eine richtige Angst haben davor. Mhm. Gibt es das und wie gehst du damit um, wenn ja?
Also in meiner Praxis ist es nicht Thema, aber es begegnet mir natürlich ständig überall, also im Freundeskreis. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich frage mich, das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Beschämung zu tun und wahrscheinlich nicht nur in der eigenen Biografie, sondern das ist sicherlich auch was Transgenerationales, würde ich mal sagen, dass Menschen eine unglaubliche, ich bin immer so ein bisschen sparsam mit dem Wort Blockade, aber viele Menschen haben eine unglaubliche Blockade zu singen.
Ja.
Also diese Freude am Gesang, und da gibt es ja unzählige Studien dazu, gerade über Chorgesang zum Beispiel. Ja. Das ist für die mentale Gesundheit eine, habe ich auch eine Folge drüber gemacht mit der Ariane Roth und mit einem Professor einer Musikhochschule in Berlin, die eine Studie gemacht haben und untersucht haben, welche Auswirkungen Gesang auf unsere mentale Gesundheit hat und einfach unglaubliche Ergebnisse erzielt haben. Aber wir Menschen sind so blockiert, weil wir so Angst haben, beschämt zu werden, wenn wir singen. Also man hat es uns irgendwann abtrainiert. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, jeder ist eingeladen, sich darauf wieder zu besinnen. Es muss ja nicht jeder eine Range haben wie Christina Aguilera, aber doch zumindest im Auto oder wo auch immer. Ich bin mal mit dem Hund vor ein paar Jahren spazieren gegangen, es war total nett. Und dann kam mir, ich sah sie schon aus der Ferne, beziehungsweise ich hörte sie erst, bevor ich sie sah, kam mir eine Frau entgegen und die sang beim Spazierengehen. Relativ laut sogar, eher klassisch. Und dann sah sie mich und verstummte sofort. Und dann habe ich gesagt, singen Sie doch weiter. Das ist doch wunderbar, dass Sie sich das trauen und ist doch total schön. Und das dürfen wir uns wieder mehr trauen. Weil ich glaube, auch da haben wir so viele traumatische Erfahrungen gemacht. Also auch da ist ja, ich meine, wir wollen ja über das Schulsystem, will ich gar nicht anfangen. Aber ich bin sicher, viele Menschen, die uns jetzt zuhören, haben auch traumatisierende Erlebnisse in der Schulzeit gehabt, wo sie vor versammelter Mannschaft irgendwie verurteilt wurden oder bewertet wurden und geh du mal bitte in die letzte Reihe und sing nicht so laut und so. Und das macht einfach was, wenn wir Kinder sind. Es macht was mit uns und das hinterlässt tiefe Wunden.
Beißt die Zähne zusammen zum Beispiel.
Genau.
Oder auch was ein Wort ist, was sehr stark ist, der Kloß im Hals. Mhm. Da kriege ich einen Kloß im Hals. Oder wenn Papa spricht, dann bist du bitte leise. Das sind, glaube ich, so diese Glaubenssätze, die wir ganz stark drinnen haben. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen bei mir, die zu mir kommen und die sagen, naja, eigentlich kann ich ja gut sprechen, aber in ganz gewissen Situationen, da geht's nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch so dieser Weg ist, den du gegangen bist, könnte ich mir vorstellen, deine Wahrheit zu schreiben.
Ja, also mit Sicherheit. Und da fällt mir natürlich gleich unser fünftes Chakra ein, unser fünftes Energiezentrum. Auch das hat so einen schlechten esoterischen Ruf.
Das ist jetzt wo? Das ist das Kehlkopf-Chakra.
Das Kehlkopf-Chakra.
Genau, ja, klar.
Genau. Und das hat immer so ein, da schwingt immer so was Esoterisches mit. Aber Fakt ist, diese sogenannten Chakren in unserem Körper sind ganz extreme Geflechte von Nervenzellen. Wie kleine Gehirne eigentlich. Und gerade das Kehlkopfchakra steht dafür, die Wahrheit auszusprechen. Sprech deine Wahrheit. Und ich finde es auch so interessant, dass viele, viele Menschen mit Traumafolgen haben einen Hashimoto. Also sprich die Schilddrüse, die ja die Form eines Schmetterlings hat. Die Schilddrüse zersetzt sich, baut sich ab, soweit ich das weiß. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich bin, wie gesagt, keine Ärztin.
Also manifestiert sich quasi die Sprachlosigkeit unter Umständen in der Stimme.
Man könnte es so deuten.
Ja.
Also ob das so ist, keine Ahnung. Aber ich würde mal erlauben, diese Deutung auszusprechen.
Ja.
Und übrigens, interessanterweise, also die Mehrzahl von Hashimoto-Patienten sind Frauen. Ich glaube, fast 80% oder so.
Gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du hast erzählt, du hast immer wieder mal Erkältungen. Aber gibt es oder gab es Punkte in deinem Leben, in deinem späteren Leben, wo du wirklich sprachlos warst? Wo es dir die Kehle zugeschnürt hat, wo du das Gefühl hast, so und jetzt geht nichts mehr?
Also wo ich wirklich in so Freeze-Zuständen gelandet bin?
Ja, beziehungsweise wo du auch gemerkt hast, es geht in meine Stimme über. Ich kann nicht mehr sprechen. Kennst du das?
Ja, aktuell jetzt hier vor 2 Wochen. Also als wir telefoniert haben, ja. War das so, dass nach dieser für mich psychisch sehr herausfordernden und seelisch sehr herausfordernden Zeit irgendwann, und das war in meinem Leben ganz oft der Fall, irgendwann zwingt mich der Körper in die Stille.
Mhm.
Und dann habe ich das, also ich deute seine Botschaft so, dass er mir sagen will, du hältst jetzt mal die Klappe und hörst mal hin. Und zwar nach innen. Und da kann ich dir so 10 Ereignisse in den letzten 30 Jahren nennen, wo das so war. Also wo ich wirklich, ist es meine Deutung, wo der Körper sagt, komm mal raus aus dem Intellektualisieren deines Schmerzes, also dieses ständig darüber reden, das ist ja, ja. auch was, was wir dann, wir wollen ja, wenn uns etwas Schmerzvolles widerfährt, vielleicht wie in meinem Fall eine Trennung oder wir verlieren einen Menschen, weil er stirbt oder wir verlieren unseren Job oder was auch immer, dann wollen wir das natürlich. Wir entwickeln ja ganz automatisch Coping-Strategien, um das irgendwie zu bewältigen. Und dazu gehört sicherlich auch so dieses Phänomen des Intellektualisierens. Also man analysiert die Situation immer wieder und redet ohne Punkt und Komma immer wieder darüber. Und das ist auch wichtig. Ich finde es im Verarbeitungsprozess auch wichtig. Aber irgendwann kommt eben die Zeit, wo wir mit all den Emotionen, die ein Ereignis, ein tief einschneidendes Ereignis mit sich bringt, auch einfach sein müssen.
Mhm.
Wenn wir es verarbeiten wollen.
Mhm.
Wenn wir es verdrängen, müssen wir das nicht. So, das habe ich ja auch erfolglos gemacht, viele Jahre. Und heute mache ich das nicht mehr. Und dann kam bei mir irgendwann immer der Punkt, wo der Körper gesagt hat, okay, also ich schalte dich jetzt mal kurz auf Mute, damit du mal aufhörst, nur zu reden, damit du mal ins Fühlen kommst.
Ja.
Und das war früher extrem häufig bei mir. Ich hatte... Finde ich auch interessant. Meine ganze Körperthematik, alle Körpersymptome, die ich heute ganz klar in Zusammenhang stelle mit meinen Traumafolgen, befanden sich im Hals-Nackenbereich. Also Halswirbelsäule, Halsmuskulatur, Kehlkopf, Stimmbänder, Mandeln, Seitenstränge. Ich hatte nie Magen-Darm-Themen, ich hatte nie Probleme mit der Lendenwirbelsäule. Ich hatte, also alles konzentrierte sich über 35 Jahre auf diesen Bereich hier. Und heute ist da Frieden. Der Körper ist da im Gleichgewicht. Außer es gibt halt wieder einschneidende Ereignisse, so wie in den letzten Monaten.
Aber das ist dir noch nie bei einer Moderation passiert oder wenn du dann auf die Bühne gehst,
Halleluja,
dann hast du deine Stimme zur Verfügung.
Ich wusste immer, dass ich mich auf diesen, und das ist ein großes Geschenk, weil das eine meiner wertvollsten und wichtigsten Ressourcen, ich nenne diesen Anteil immer liebevoll meinen Rampensau-Anteil.
Mhm.
Und das habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal als Kind erlebt, mit 6 oder so, wo ich bei einer Weihnachtsfeier was aufführen sollte in einem Reitstall. Ein bisschen älter war ich da, glaube ich, würde man wahrscheinlich eher so 8, 9. Und da sollte ich was aufführen und da war ich so unter Stress, dass ich einfach hysterisch angefangen habe zu lachen. Heute weiß ich, auch das ist eine hohe Stressreaktion. Das hat nichts mit Albernheit zu tun, sondern es war eine hohe Stressreaktion. Und das ist mir aber Gott sei Dank als erwachsener Mensch nie passiert. Also ich weiß einfach auf diesen Anteil, wenn der auf die Bühne geht, egal ob der moderiert oder ob der singt oder ob der eine Lesung macht oder... einfach auf die Bühne geht und einen Vortrag hält. Ich habe jetzt auch so die ersten Speaker-Aufträge und Anfragen. Und ich weiß, ich kann mich auf den verlassen. Das Wichtigste ist, in meine Präsenz zu kommen.
Wenn ich das nochmal so diese Conclusio von diesem bisherigen Gespräch für mich nochmal so kurz durchdenken kann. Ich bin ja mit dir ins Interview gegangen, weil ich mit dir über Trauma und Stimme reden wollte. Und jetzt höre ich so oder merke so, dass du eigentlich sehr intuitiv mit deiner Stimme umgehst, dass die Stimme für dich natürlich auf der einen Seite ein Mittel ist, was du beruflich brauchst und wo du, wovon du auch lebst. Und auf der anderen Seite, die aber nie so diese Gedanken gemacht hast, so diese Sprachlosigkeit, die du schon kanntest. Aber es ist immer so ein Stück auch, wenn ich bei mir bin, dann habe ich eine gute Stimme.
Yeah.
Und jetzt würde mich die Frage natürlich interessieren, und ich weiß, das können wir jetzt nicht in einem Podcast behandeln, aber wie schaffe ich es denn, oder wie schaffen es denn die Hörer dieses Podcasts, zu sich zu kommen? Wie kann man denn im Moment sein? Und wie schaffen wir es, so wie du das ja auch gemacht hast, unsere eigene Wahrheit auszusprechen, ohne Angst davor zu haben? Das wäre dann die Rückkopplung zur schönen oder zur heilenden Kraft der Stimme oder zur Stimme.
Also es ist absolut unmöglich natürlich, die Tragweite dieses Riesenthemas so in ein paar knackigen Sätzen zusammenzufassen. Aber ich will es mal zumindest versuchen, um auch den Menschen, die uns zuhören, die ja eigentlich schon mitten auf der Reise sind, denn sonst würden sie ja dieses Gespräch gar nicht anhören. Ja, sie würden vielleicht sonst drei Fragezeichen hören oder was auch immer.
Das sind auch sehr schöne Stimmen.
Super, ja, ja, total. Übrigens auch bis heute auf mich sehr beruhigend, höre ich manchmal zum Einschlafen tatsächlich noch. Also ich glaube, dass es schon so ein paar Schritte gibt, die ganz entscheidend sind. Das erste ist die Bewusstheit, die öffnet alle Türen. Also wenn ich durchs Leben gehe und die feste Überzeugung habe, meine Kindheit war total super, da war gar nichts, es war alles total schön, dann geht es da nicht weiter. So, also die Bewusstheit dafür, es gibt irgendetwas in mir, das schreit nach Heilung, das ist das Fundament, ohne das geht es nicht.
Und das gibt dann die Tiefe in der Stimme. Beziehungsweise nicht die Tiefe der Helle, sondern das ist dann für mich diese Dreidimensionalität.
Die Tiefe in der Helle? Okay, in diesem Moment im Interview gehen mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf, aber irgendwie kann ich es gerade nicht auf den Punkt bringen. Aber um es einfach zu sagen, viele Menschen, die schon viel erlebt haben, vielleicht auch nicht so schöne Sachen, die haben etwas Verlebtes in der Stimme, etwas Kratziges zum Beispiel. Etwas, das mitschwingt, und das muss dann nicht mal im herkömmlichen Sinne schön sein. Aber ich höre dann, der oder die hatte ein bewegtes Leben. Was ich zum Beispiel bei Katis Stimme höre, ist eine unwahrscheinliche Empathie. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass sie einfach schon sehr viel an sich selbst gearbeitet hat.
Genau, das ist diese Facette der Tiefe.
Das ist echt schön, weil... kurze Ergänzung noch. Ja. Es gibt ganz viele sehr, sehr gute Sänger.
Ja.
Aber es gibt nicht so viele Sänger, die einen wirklich auf einer tiefen Ebene berühren und die vielleicht gar nicht so gute Sänger sind. Also mein absolutes Lieblingsbeispiel, eine meiner absoluten Lieblingsbands in den 90er Jahren und eigentlich auch bis heute waren und sind die Counting Crows.
Ja.
Und Adam Duritz, der Sänger der Counting Crows, ist kein technisch grandioser Sänger, ist jetzt niemand, der 4,5 Oktaven singt wie Freddie Mercury zum Beispiel. Aber etwas in der Stimme von Adam Duritz lässt seinen Tiefgang und seinen Schmerz und all das, was er in seinem Leben erlebt hat. Und das ist es, was berührt.
Ja.
Das ist es, was in Resonanz geht.
Das würde mich zu der These bringen, dass wenn ich jetzt sage, wie kann ich denn jetzt mit der Stimme arbeiten, dass ich mich erstmal selber mit meinen Gefühlen beschäftige, dass ich erstmal in mich schaue, was ist da eigentlich los?
Ja, mich mit mir beschäftige.
Ja,
ne?
Auch mit mir und mit meiner Vergangenheit und mit dem, was passiert ist. Und dann das zulasse. Weil solange ich es ja nicht zulasse, dass vielleicht etwas nicht so funktioniert hat, oder dass etwas in meinem Leben nicht so war, wie es sein sollte, bleibt das ja im Freeze. Und das ist dann wieder das, was man hört.
Mhm.
Ja, so würde ich das für mich interpretieren. Das war der erste Tipp.
Ja, und auch da noch die kurze Ergänzung, weil wir sagen immer, man muss das nur zulassen, aber das ist ja genau das Problem, dass wir das nicht können. Mhm. Und sich dafür ein Gegenüber zu suchen, finde ich total essentiell. Weil es gibt ja einen Grund, warum wir Emotionen irgendwann von uns abgespalten haben, weil sie nämlich mal zu überwältigend waren und zu überflutend waren. Und der Organismus wird alles Mögliche tun, um genau das wieder zu vermeiden. Das heißt, du musst einfach mal Gefühle zulassen, ist in der Essenz nicht falsch, aber leider so nicht richtig. So, also es ist einfach nicht machbar und dessen darf man sich bewusst sein. Also ja. Bewusstsein ist der erste Schritt. Also überhaupt eine Tür zu öffnen. Es gibt in meinem Leben einfach Dinge, die möchte ich jetzt anschauen. Ich glaube einfach, da ist was und so. Also kommst du auf diese Welt und bist ein Deep Diver oder guckst du nur RTL 2? So, das ist, ohne das zu bewerten. Beides ist fein. Ich hoffe, dass ich in meinem nächsten Leben vielleicht, wenn ich nochmal wiederkommen muss, dass ich vielleicht es auch ein bisschen leichter bekomme. Mal gucken, was so. Ja, okay. Also Bewusstheit. Ich finde eine intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema total wichtig. Psychoedukation. Also sich zu beschäftigen mit Trauma, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören. Überhaupt sich diesem ganzen Thema mal zu nähern auf einer kognitiven Ebene. Um so das Handwerk zu begreifen. Was macht eigentlich mein autonomes Nervensystem? Was ist eine Überlebensreaktion? Was ist der Sympathikus? Was ist der Parasympathikus? Ah, okay, das ist auch Trauma. Emotionale Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch, was auch immer. Also sprich, sich diesem Thema Trauma auf einer kognitiven Ebene zu nähern. Ich finde eine innere Haltung sich selbst gegenüber enorm wichtig. Also sich Zeit zu nehmen und sich zu erlauben, beharrlich diesen Weg zu gehen und nicht zu glauben, ich mache jetzt besuche jetzt ein Wochenendseminar und dann löse ich alle meine Traumablockaden und dann ist alles total fluffig, sondern es ist ein jahrelanger Prozess, weil wir uns, ohne da jetzt zu wissenschaftlich werden zu wollen, wir müssen richtig neue neuronale Netzwerke bauen in unserem Körper. Wir müssen aufhören, alte neuronale Netzwerke zu benutzen und stattdessen neue neuronale Netzwerke. Wir müssen uns richtig umbauen. Und es braucht enorm viel Zeit. Okay. Ich finde eine Begleitung wichtig, egal auf welcher Ebene. Ich finde, und jetzt sind wir beim Thema Stimme, da kann Stimmtraining oder Gesangsunterricht total hilfreich sein. Und das ist ja das, was du auch machst in deiner Arbeit. Wir müssen, und mit dem Wort bin ich eigentlich sparsam, aber da muss ich es leider benutzen, wir müssen wieder in Kontakt mit unserem Körper kommen. Was heißt das? Wir müssen anfangen, diesen Körper als das zu verstehen, was er ist, nämlich ein eigenes Wesen. Ein eigenes Wesen mit eigenen Erinnerungen, eigenen Erfahrungen, eigenen Gesetzen, eigenen Regeln. Wir leben in diesem genialen Gefäß und alles, was wir in unserem Leben erfahren haben, ist in diesem Körper, in diesem Gefäß gespeichert. Und Methoden wie Singen, Stimmtraining, Gesangsunterricht, Körpertherapie, Yoga, Qigong, Massagen, alles, was uns mit dem Körper irgendwie dass wir mit unserer Aufmerksamkeit in den Körper kommen, und zwar in kleinen Schritten, in kleinen Dosierungen, auch Meditation, Bodyscan von John Kabat-Zinn ist eine wunderbare Sache. Also nicht gleich, wenn man mit Meditation anfangen will, den Anspruch zu haben, boah, jetzt transformiere ich aber innerhalb der nächsten 5 Wochen alles und jetzt manifestiere ich mir die Millionen und den geilsten Partner.
Das ist gefährlich, ja.
Es versaut uns auch die Freude an der Meditation, was total schade ist, weil die Meditation ist, hat echt mein Leben gerettet und ist ein so wertvolles Instrument. Aber die darf traumasensibel sein und die darf behutsam sein und wenn du deine Augen nicht schließen willst, dann lässt du sie offen. Und wenn du einschläfst, dann schläfst du halt ein, ist doch scheißegal. Aber anzufangen und sich daran zu erinnern, es darf leicht sein. Also ich sage immer, ein Heilungsweg ist anstrengend, aber er braucht keine Anstrengung.
Ja.
Sondern er braucht Beharrlichkeit und Wohlwollen und Sanftmut und Freundlichkeit und Mitgefühl für uns selber und unsere eigene Geschichte. Also sprich über was auch immer. Somatic Experiencing ist eine körperorientierte Art der Traumatherapie zum Beispiel. Alles, was uns irgendwie mit der Aufmerksamkeit in diesen Körper bringt, ist absolut essentiell. Mhm. Und ist leider in den letzten Jahrzehnten auch auf der Ebene von Psychotherapie wirklich einfach komplett außer Acht gelassen worden. Also auch die kognitive Verhaltenstherapie hat sich ja nur im Gehirn im Grunde genommen abgespielt. Aber wie sollen wir denn in Kontakt kommen mit unseren Emotionen, wenn wir gar nicht in Kontakt mit unserem Körper sind? Weil Emotionen sind Informationen unseres Körpers. Und die sind verknüpft mit Körperempfindungen. Das heißt, die Angst schnürt uns den Hals zu oder macht uns die Brust eng. Die Wut sitzt uns vielleicht im Bauch. Die Einsamkeit macht uns schwer und lässt unsere Schultern hängen. Es sind alles Körperempfindungen. Aber wenn wir abgeschnitten sind von unserem Körper, und das ist das, was Trauma macht, Trauma trennt uns von unserem Körper, wenn wir abgeschnitten sind von unserem Körper, sind wir automatisch abgeschnitten von unseren Emotionen. Das heißt, der Weg führt über den Körper und das autonome Nervensystem.
Und wir sind in einer dauernden Angespanntheit, in der es ja nicht möglich ist, wirklich etwas freizulassen, oder? So wie ich das auch verstehe.
Ganz genau.
Und da sehe ich diese Wechselwirkung so schön zwischen Stimme und Körper. Ein berührendes Gespräch kann die Stimme total öffnen.
Ja.
Und auf der anderen Seite kann aber auch die Beschäftigung mit der Stimme Räume öffnen, die vorher nicht da waren. Kann uns nochmal diesen Weg zeigen, wo kann es lang gehen? Es kommen plötzlich Erinnerungen hoch, es kommen plötzlich Bilder hoch, es kommen plötzlich Emotionen hoch und die können ausgedrückt werden. Und das ist so mein Plädoyer, zu sagen, sich zu trauen, mit der Stimme einfach zu spielen. Sich überhaupt mal trauen, wirklich vom Herzen zu gähnen.
Oh mein Gott.
Und auch mal wirklich
herrlich.
Zu stöhnen, auch wenn das die anderen blöd finden, aber das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, Energie loszuwerden.
Ja.
Kennst du dieses Gefühl, du gehst in den, du hast etwas in dir drinnen und es muss raus und dann schreist du es raus?
Ja.
Also dieses bekannte Bild, man geht in den Wald und schreit seine ganze Wut raus. Das kann richtig schön befreiend sein.
Und das ist gar nicht so einfach. Also ich kann mich erinnern, da schreibe ich ja auch im Buch drüber, ich hatte ja diesen magischen Moment, den du gerade geschildert hast, tatsächlich auch intuitiv aus mir heraus unter einer Autobahnbrücke. Und es ist mir wirklich, also mir das zu erlauben, zu schreien, ist mir so schwer gefallen. So, so schwer gefallen.
Ja.
Und heute kann ich das.
Ja.
Und da sind wir übrigens dann auch nochmal an einem wichtigen Aspekt auf jedem Heilungsweg, nämlich korrigierende Erfahrungen zu machen. Korrigierende Erfahrungen zu machen mit Menschen in Beziehung, also Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Du bist ja in deiner Arbeit als Stimmtrainer auch eine Art von Therapeut. Und du bist ja ein sicheres Gegenüber für die Menschen, die zu dir kommen. Also ich unterstelle dir das jetzt, dass du niemanden bewertest oder sagst, also das ist ja ein bisschen jämmerlich, was sie hier performen, sondern du begegnest ihnen, so wie ich dich hier erlebe, mit Zugewandtheit und mit Ruhe und Präsenz. Und das gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Und dann trauen wir uns natürlich auch, uns zu öffnen.
Genau, und wenn dann dieser Punkt erreicht ist, wo dann die Stimme dann einmal frei schwingt, wo sie dann merken, es ist eine Wirksamkeit, wo ich dann merke, wenn ich jetzt spreche, dann kommt da eine Stimme raus, die den Raum, wo es anfängt, im Raum wieder zu hallen. Das sind ja alles so Erfahrungen. Oder es fängt an zu vibrieren im Bauch oder im Brustkorb. Auf einmal werde ich anders wahrgenommen, auf einmal werde ich anders gehört. Ich spüre mich selber besser. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass die Stimme sowohl nach außen berührt und es kommt nicht so nah wie die Frequenzen einer Stimme, als auch nach innen. Und wir eine Möglichkeit haben, da ganz tief ins Gewebe einzutauchen und uns selber zu berühren. Und dazu möchte ich so einen einladen. Und ich finde, Kathi, wenn ich dir zuhöre, dann sprichst du alles mit einer sehr großen inneren Konsequenz. Das heißt, du stehst zu dem, was du sagst. Ist das richtig?
Ich hoffe es, ja. Ja. Ich würde sagen, ja. Ja. Mittlerweile schon, ja.
Und ich glaube, das ist diese innere Haltung, zu dem zu stehen, was wir sagen. Das hilft uns schon. Mhm. Und nicht mehr dafür, eins auf den Deckel zu bekommen.
Genau.
Ja, weil das macht uns ja wieder klein. Aber selbst da rüber zu gehen und sagen, nein, ich stehe dazu. Und nicht nur zu dem, was ich gut kann, sondern auch dazu, wo es bei mir noch nicht so gut funktioniert hat, dass das einfach auch preiszugeben und eine Offenheit zu entwickeln, mhm, und somit vielleicht auch, und das kennst du auch vielleicht von so berührenden Gesprächen, die Wahrheit, wenn die ausgesprochen ist, das, was so drunter liegt, was mhm, ewig gelodert hat, wenn die mal ans Licht darf, das ist dann so der Punkt, wo ich finde, da kann Stimme wirklich was in der Welt verändern.
Total.
Und ob es jetzt die Stimme ist oder das geschriebene Wort, das kann auch viel verändern. Also ich denke jetzt gerade an den Brief von deiner Mutter, den habe ich heute früh noch mal im Auto gehört.
Kurz zur Erklärung. In Kathis autobiografischem Buch »Wie ich ich wurde« teilt sie ihre Geschichte von ihrer traumatischen Kindheit. Besonders eindrücklich ist das Statement ihrer Mutter, das in diesem Buch enthalten ist. Zum ersten Mal schreibt ihre Mutter, wie sie die Dinge erlebt hat. Und sie entschuldigt sich bei Kathi. Als ich heute früh ins Tonstudio fuhr, um das Interview mit Kathi aufzunehmen, hörte ich nochmals ins Hörbuch rein. Ich konnte richtig spüren, wie tief diese Worte auch mich berührten.
Das ist das, was wir, glaube ich, wofür ich auch so ein bisschen eintreten will. Ich hatte ja lange überlegt, wie nenne ich diesen Podcast, nenne ich ihn Good Vibrations. Die erste Idee war Raise Your Voice. Mhm. Das ist aber auch sehr politisch, aber es geht ja doch sehr darum, dass man für sich einsteht. Mhm. Und das kann man, finde ich, auch mit der Stimme, wenn man lernt, mit der Stimme umzugehen, lernen. Mhm. Und dafür, finde ich, bist du ein ganz tolles Beispiel, mhm, weil du vorangehst und so dieses Thema Trauma in die Öffentlichkeit bringst. Und ich glaube, es gibt da immer mehrere Wege, wie wir dem begegnen können. Und eine Möglichkeit ist eben die Stimme.
Und da trifft sich nochmal die Stimme mit dem Thema Trauma. Wenn wir als Kinder Schweres bewältigen müssen und in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, dann haben wir keine Stimme. Und wir alle können als erwachsene Menschen die Verantwortung übernehmen und diesen Kindern, die wir waren, endlich eine Stimme geben. Und wir können lernen, Nein zu sagen. Und wir können lernen zu sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte das. Das wünsche ich mir. Und da, finde ich, ist die Stimme eines der wertvollsten und wunderbaren Instrumente, die das Leben oder der liebe Gott uns geschenkt hat. Wir können heute unsere Stimme erheben und eintreten für diese Kinder, die wir waren, die dazu keine Gelegenheit hatten.
Das innere Kind sprechen zu lassen und,
ganz genau,
und es dadurch auch ein Stück heilen zu lassen.
Ganz genau. Und das ist jetzt eher noch was ein bisschen Pragmatisches. Wenn ihr uns zuhört und ihr stellt fest, ihr habt öfter Probleme im Halsbereich, dann werft nicht endlose Serien von Antibiotika rein, sondern sucht jemanden, mit dem ihr tiefer graben könnt und findet die Ursache heraus. Es gibt dafür einen Grund, da bin ich sicher. Und
der kann emotional sein, der kann genauso auch stimmlich sein und oftmals ist es eben eine beidseitige Sache.
Genau.
Aber man sollte es auf jeden Fall am besten gleich beim HNO-Arzt auch abklären.
Ganz natürlich. Genau. Ganz genau. Also es ist immer eine Einladung zum Deep Dive und sich nicht einfach nur mit Diagnosen zufrieden zu geben, sondern mal hinter den Vorhang zu schauen und zu gucken, ist nicht vielleicht doch, liegt nicht was Tieferes drunter.
Da könnte man jetzt noch eine weitere Podcast-Folge draus machen, gell? Ja. Ja, ich danke dir recht herzlich, liebe Kathi. Das war
sehr gerne.
Sehr schön, die inneren Kinder reden zu lassen. Und ich glaube, dass es das auch so ist, wo ich sage, ja, was ich aus dieser Folge mitnehme, ist präsent zu sein, in mich hineinzuhorchen und die Stimme dann sprechen lassen. Und vielleicht gar nicht so viel rumzudoktern im ersten Moment, sondern einfach mal lassen, weil in dem richtigen Moment finden wir auch dann, wenn wir wirklich präsent sind, die richtigen Worte.
Punkt.
Vielen lieben Dank, liebe Kathi.
Sehr gerne. Ich danke dir.